habe sogar noch in unsere Familiengruppe geschrieben und habe auch nur denselben Satz geschrieben mit, ich fliege nach Brasilien zu den Olympischen Spielen. Und ja, wenn ich jetzt darüber rede, werde ich selber emotional. Also es war unglaublich und ja, das werde ich nie vergessen, dieses Ereignis.
Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast. Herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Es sind nicht mal mehr 4 Monate bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Im Februar haben sich die DFB-Frauen mit der letzten Möglichkeit für die Olympischen Spiele in Frankreich qualifiziert. Wir sprechen heute mit Abwehrspezialistin und über 70-fachen Fußballnationalspielerin Kati Hendrich über diese aufregende Qualifikation. Sie erzählt unter anderem, wie die Party danach war und sie nimmt uns mit auf ihre ersten Olympischen Spiele 2016 in Rio, die sie aus einer ganz besonderen Perspektive erlebt hat. Kati kam etwas zu spät zum Gespräch, das war aber gar nicht schlimm, weil es ist auch so ein sehr persönliches und offenes Gespräch entstanden. Außerdem hatte sie eine gute Ausrede, die sie auch im Podcast noch verrät. Wir steigen jetzt direkt ein mit einem Instagram-Post von Kati. Los geht's! Wir fahren zu den Olympischen Spielen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. 2016 hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Allerdings stand ich nur, in Anführungsstrichen, auf Abruf für den Fall, dass eine Spielerin kurzfristig ausfällt. Ich konnte das Turnier also aus einer speziellen Perspektive miterleben. Und mein Ziel war damals schnell klar, ich möchte unbedingt wieder zu Olympia. 8 Jahre später haben wir es tatsächlich wieder geschafft, uns das Ticket für dieses großartige Event zu sichern. Hashtag Road to Paris, Hashtag DFB Frauen, Hashtag im Team. Zitat Ende. Es ist Anfang April, das war ein Post vom 29. Februar, ein Tag nach der erfolgreichen Olympia-Quali für die DFB Frauen. Und dieser Post, der stammt von Kati Hendrich. Und Kati ist heute zu Gast im Team Deutschland Podcast. Kati, schön, dass du da bist.
Hallo.
Kati, ich habe den Post zitiert, weil ich finde, dass da eigentlich schon fast alles drinsteckt, worüber ich heute gerne mit dir reden würde. Erinnerst du dich noch an dein Gefühl an dem Tag nach der Quali, als du diesen Post gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war einfach überglücklich und natürlich auch erleichtert, gerade wenn man auch sieht, wie so unser Weg dahin war für die Qualifikation auch. Und ja, dass wir dann in Holland, wo es wirklich ja dann um alles ging, also es war ja das entscheidende Spiel dann letzten Endes, wir hatten ja schon die Möglichkeit theoretisch gehabt in Frankreich und konnten da dann leider nicht gewinnen und dann war natürlich klar, dass enormer Druck dann auch ja auf uns lastete und dass wir dann in Holland so ja überzeugend dann doch das Ticket uns dann geholt haben. Es war Erleichterung pur, Freude pur und eigentlich ja, so wie ich es beschrieben habe, also für mich war es nach 2016 ein Riesentraum, einfach nochmal zu Olympia zu fahren. Und dass es jetzt 8 Jahre später dann auch zumindest soweit ist, dass wir das Ticket uns noch sichern konnten. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und am liebsten, denke ich mir dann immer, würde man am liebsten direkt schon hinfahren. Also es ist ja jetzt dann doch noch ein bisschen was hin. Wir haben ja auch noch andere Aufgaben jetzt. Aber erstmal schon der Gedanke, dass wir, ja, theoretisch dann im Sommer zu Olympia fahren, ist unglaublich und in Worte schwierig auch zusammenzufassen.
Nimm uns mal mit, du hast das schon gesagt, es war so irgendwie so ein Miniturnier in 2 Stufen. Ihr wart im Halbfinale gegen Frankreich, das hattet ihr dann verloren. Und das Spiel gegen die Niederlande war dann wirklich die allerletzte Chance, sich zu qualifizieren für die Spiele jetzt in Paris. Wie war die Stimmung im Team, wie war der Druck im Team? Es waren ja auch bei weitem nicht alle Spielerinnen schon mal bei Olympischen Spielen, aber ich glaube, trotzdem hatten alle tierisch Bock da drauf, oder?
Ja, definitiv. Also ja, es waren oder sind nicht mehr viele, die 2016 dabei gewesen sind. Aber natürlich haben wir hier ja auch darüber gesprochen oder Spielerinnen haben ja auch mal gefragt, wie war das? Oder es gibt ja natürlich auch immer Geschichten über Olympia. Horst selber war ja auch damals dabei, hat auch immer wieder dann gerade in Besprechungen uns davon berichtet. Und ja, wie gesagt, also das erste Spiel in Frankreich, ja, wir haben einfach die erste Halbzeit dann auch verschlafen und man hätte theoretisch da schon die Möglichkeit gehabt, wirklich den Deckel drauf zu machen, haben es dann da nicht geschafft und die Tage danach, also es war dann auch wirklich eine knackige Analyse, würde ich sagen, war auch sehr hart, weil das einfach unnötig war. Wir hätten, wenn wir von Anfang an im Spiel gewesen wären, wirklich da auch schon das Ticket sichern können und vor allen Dingen ging es ja auch noch um die Nations League. Wir wollten ja auch unbedingt die Nations League gewinnen. Das ist uns da dann nicht gelungen und wenn du dann natürlich weißt, okay, wir haben jetzt nur noch wirklich eine Chance, eben zu Olympia zu fahren, das war wirklich heftig, muss ich sagen. Also die Tage waren wirklich, da war man sehr, sehr angespannt. Aber umso größer ist eigentlich die Freude, wenn man es dann wirklich auch schafft. Und das sind ja eigentlich dann auch die schönsten Siege, wenn du auch weißt, wie holprig so der Weg dann dahin war. Und von daher, ja, auch unbeschreiblich. Und jetzt erstmal einfach froh, dass wir das Ticket haben.
Das kann ich aus der Vielfalt sagen, die ich so beobachten darf hier beim Team Deutschland und gerade in den Teamsportarten natürlich, da hatten wir jetzt mit Hockey, Basketball, Frauen, die Handballmänner, viele Teamsportarten, die sich schon qualifiziert haben und gerade da in dem Moment des Erfolgs Abpfiff, was dann los ist in einem Team, ne, das ist, glaube ich, unbeschreiblich, was sich da entlädt. Ihr seid dann im Spiel ja auch schon positiv explodiert, aber danach, die Szenen waren total schön, auch alleine vom Fernseher zu sehen. Mhm. Ich habe auch einige Videos und Bilder noch gesehen, was war los am Abend noch?
Ja, also genau, es fing ja dann schon auf dem Platz an, pure Freude. Dann haben wir natürlich in der Kabine weitergemacht. Es gab alkoholische Getränke, wir haben viel getrunken, wir haben viel getanzt, wir haben coole Lieder gehört, auch mal zwischendurch für die Mallorca-Fraktion, auch mal Ballermann-Lieder. Das ja, muss immer sein und da waren wir ganz froh, dass dann auch das ein oder andere Lied kam. Und wie gesagt, wir haben zusammen getanzt in der Kabine auch schon. Wir sind dann mit dem Bus zurück zum Hotel gefahren. Ich glaube, wir sind 20 bis 30 Minuten auch gefahren und haben da auch nur gegrillt und einfach zusammen gefeiert. Und das sind die schönsten Momente und da denkt man auch immer, ja, genau für diese Momente betreibt man diesen ganzen Aufwand oder ja, fließen vielleicht auch mal Tränen, aber umso schöner sind dann eben auch diese Feierlichkeiten. Und dann sind wir zurück ins Hotel gefahren. Da gab es dann ja noch das Essen, aber wir haben dann da auch eigentlich wenig am Tisch gesessen, sondern haben mehr gestanden. Und ich weiß noch, dass wir ein Lied gesungen haben. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ich habe mir tatsächlich noch vor 2 Tagen das Video angeschaut, aber ohne Ton, weil ich unterwegs war und habe dann nur gesehen, wie wir mit den Servietten in der Luft geschwungen haben und haben dann auf jeden Fall danach noch weiter getanzt, auch nach dem offiziellen Teil des Essens. Und ja, es ging noch relativ lang in der Nacht, aber danach waren wir auch alle sehr kaputt und dann fällt, wie gesagt, auch so eine Riesenlast ab und dann sind wir auch alle sehr müde ins Bett gefallen und am nächsten Morgen war dann auch schon Abreise wieder in die Vereine.
Verdienterweise gefeiert. Ich würde dich einfach mal zur Mallorca-Fraktion dazuzählen. Ist das fair oder siehst du dich da nicht?
Auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall mit vorne dabei. Mir fällt jetzt spontan Merle Frohms auch ein, die auch jedes Lied auswendig kennt. Marina Hegering, die auch sehr gerne Mallorca-Lieder hört und generell, also es gibt noch einige andere. Man kann halt einfach immer mitsingen. Julia Gwynn fällt mir gerade auch noch ein, hat sie auch sehr gerne. Und es sind natürlich dann auch immer leichte Texte, die man dann schnell auch auswendig kennt. Und dann sind alle immer mit dabei. Und die Stimmung ist immer gut.
Dann werde ich den DJ für das Deutsche Haus schon mal briefen, wenn ihr zur Feier kommt. Hoffentlich für einen Erfolg, für eine Medaille vielleicht. Lass uns aber erstmal nochmal zurückblicken, 2016. Du hast es auch in deinem Post geschrieben, spezielle Perspektive. Wie kann man sich das vorstellen? Du warst Ersatzspielerin. Warst du in Rio vor Ort? Nimm uns mal mit. Bist du hinterhergeflogen? Wärst du hinterhergeflogen, wenn jemand ausgefallen wäre? Wie war so deine Rolle 2016 für die Rio-Mannschaft?
Genau, wir waren 4P-Spielerinnen, nannte sich das. Wir wissen bis heute nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube, wir haben es damals versucht herauszufinden, haben dann irgendwann mal auch was gefunden, aber wir haben es irgendwie wieder vergessen und so klar war es nicht. Im Endeffekt war es aber auch egal, weil wir unsere Rolle natürlich kannten. Also es war so, dass wir alles mit der Mannschaft mitgemacht haben. Also wir sind am selben Tag nach Rio beziehungsweise nach Brasilien geflogen. Dann waren wir anfangs noch, das Fußballturnier hat sozusagen erstmal noch in anderen Städten stattgefunden. Wir waren in Sao Paulo, Brasilia und noch einer anderen Stadt und haben dann da erst die Vorrundenspiele gehabt und sind, wie gesagt, von Ort zu Ort dann auch gefahren und beziehungsweise auch geflogen sogar. Und wie gesagt, wir 4P-Spieler haben alles mitgemacht. Außer dann eben am Spieltag selber waren wir dann ja natürlich nicht im Spieltagskader, sondern waren dann ja einfach normal wie ein Staff-Mitglied dabei, aber auch in der Kabine und dann während des Spiels auf der Tribüne. Und ansonsten haben wir viel dann auch für uns trainiert. Wenn die Mannschaft dann Regeneration hatte oder eben auch mal einen freien Tag, haben wir dann meistens individuell dann Training gehabt. Ja, Abschlusstraining haben wir dann aber auch immer alles mitgemacht und wie gesagt, die Mannschaft dann immer von der Tribüne aus angefeuert. Und dann war es ja zum Glück so, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Und das Halbfinale und Finale war dann eben auch in Rio. Und deswegen sind wir dann auch ins Olympische Dorf gekommen. Also vorher, wenn wir jetzt vorher nicht so gut abgeschnitten hätten und vorher nach Hause hätten fliegen müssen, hätten wir das Olympische Dorf gar nicht miterlebt. Aber so hatten wir wirklich, ja, eigentlich so das Beste, was hätte uns passieren können, weil wir zum einen eben in verschiedenen Städten waren und so auch ein bisschen vom Land noch mehr sehen konnten. Und zum Schluss waren wir dann trotzdem auch im Olympischen Dorf. Und das, ja, war natürlich der Traum. Und dass wir das dann auch mit der goldenen Medaille am Ende alles noch krönen konnten, das war einfach unfassbar.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wollte ich gerade sagen, alles mitgenommen, nicht nur das Olympische Dorf, sondern auch noch die Goldmedaille. 2016 in Rio ist, glaube ich, auch der letzte große Turniererfolg für die DFB-Frauen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Wie war denn deine Perspektive von den, nicht gar nicht so sehr vom Turnier von euch? Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid nicht direkt von Anfang an in Rio sozusagen gewesen, sondern an anderen Orten. Das wird in Frankreich genauso sein, da kommen wir gleich zu. Aber wie war deine Perspektive von den Olympischen Spielen? Hattest du vorher einen Gedanken dazu? Hattest du eine Vorahnung, was dich erwartet? Und ist das dann eingetreten?
So genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber also ich weiß halt, wie gesagt, dass es für uns toll war, dass wir dann die Städte noch sehen konnten. Und dann im Olympischen Dorf war es dann auch so, dass wir die Möglichkeit hatten, auch zu anderen Sportarten mal zu fahren. Aber natürlich hatten wir auch immer noch unser eigenes Programm. Es war jetzt nicht so, dass wir da zum Urlaub machen hingekommen sind, sondern dass wir ja auch unsere Trainingseinheiten hatten und so weiter. Und deswegen wollten wir andere Sportarten auch unbedingt mal besuchen oder andere Wettkämpfe, aber das hatte dann zeitlich nicht gepasst. Wir waren ja am Ende ja auch gar nicht, ich weiß gar nicht mehr wie viele Tage, aber gar nicht so viel oder so lange mehr da. Die Spiele waren ja dann auch recht nah aneinander. Ich weiß, dass wir dann einmal eben im Stadion der Männer waren, als sie gegen Brasilien dann gespielt haben. Also das Event haben wir dann besucht. Zu den anderen Sportarten haben wir es dann leider nicht geschafft, aber du hast natürlich alles genau beobachtet. Ich weiß noch, dass auch, also man hatte verschiedene Häuser und bei uns im Haus war dann unten auch an der Rezeption ein Bildschirm, wo dann die ganzen Wettkämpfe und so weiter liefen. Dann, weiß ich noch, gab es ein Riesenzelt. Das war sozusagen das Fitnessstudio für alle Sportler. Und dann haben wir da gerade wir vier Ersatzspieler, beziehungsweise da waren wir nur noch drei, weil Svenny danach gerückt war, weil Simone Laudier sich verletzt hatte, sind wir da ja auch trainieren gewesen. Und da war das ganze Zelt mit anderen Sportlern auch voll und die ganzen Laufbänder und Geräte. Und das war ja einfach unglaublich schön. Dann hattest du die Mensa, ja, wo auch immer alle zusammenkamen, wo du dann auch mal mit anderen Sportlern am Tisch gesessen hast, wo du vielleicht auch mal geguckt hast, okay, wie ernährt sich ein Schwimmer oder ist ein Leichtathlet anders als Fußballer? Also es ist einfach wirklich den ganzen Tag hochspannend, was ich auch sehr interessant fand. Es gab einen McDonald's auch tatsächlich vor Ort im Olympischen Dorf. Und da standen tatsächlich auch Riesenschlangen oftmals. Fand ich auch ganz lustig, weil viele Leute ja auch dann immer glauben, dass man sich als Sportler nicht mal irgendwie was gönnen darf, gerade auch ernährungstechnisch. Also ja, von morgens bis abends immer irgendwie voll Action und mega interessant. Und wie gesagt, ja, einmalig einfach.
Und noch einen Minischritt zurück. Damals warst du ja noch relativ jung. Ich glaube, du warst so seit 2, 3, 4 Jahren, ich glaube 2014 ging das dann so ein bisschen professioneller bei dir los, im Profibereich sozusagen. War das damals schon so ein Riesenmeilenstein für dich? Hattest du damit gerechnet? Wie war das? Ich glaube, Silvia Neid war noch Bundestrainerin sogar. Erinnerst du dich noch an so ein Nominierungsgespräch? Wie lief das damals ab?
Ja, ich weiß noch genau, also wir hatten natürlich Vorbereitungslehrgänge und ja, meine Rolle war, ich habe immer mal wieder Einsätze gehabt, aber ich war bei weitem keine Stammspielerin und es waren ja auch noch so viele gestandene Nationalspielerinnen im Kader, dass ja, das für mich das Ziel war, auf jeden Fall mitzufahren, aber ich hatte mich schon auch richtig eingeschätzt, dass es jetzt irgendwie für einen Stammplatz oder so auf jeden Fall nicht reichen wird. Und dann weiß ich noch genau, als Silvia Knight damals zu mir kam, ja, sie sagte noch, ja, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Und dann hat sie, glaube ich, erst die gute Nachricht gesagt und hat halt gesagt, du fliegst mit nach Rio. Und ich weiß noch, meine Reaktion war einfach, also ich habe mich einfach nur gefreut. Für mich war das das Größte, überhaupt dabei zu sein, in Anführungszeichen, egal in welcher Form. Natürlich möchte man immer dann im Kader sein oder gerne auch spielen, aber für mich war dieser Satz, du fliegst mit zu den Olympischen Spielen, war für mich schon, okay, also Freude pur. Und die schlechte Nachricht, du bist eine der vier Ersatzspielerinnen. Aber ich bin dann auch direkt aufs Zimmer, ins Hotel, ich habe meine Familie angerufen, aber sogar noch in unsere Familiengruppe geschrieben und habe auch nur denselben Satz geschrieben mit, ich fliege nach Brasilien zu den Olympischen Spielen. Und ja, wenn ich jetzt darüber rede, werde ich selber emotional. Also es war unglaublich und ja, das werde ich nie vergessen, dieses Ereignis.
Warum, ich glaube, das wird häufiger gefragt, und wir müssen es hier für die Vollständigkeit auch nochmal machen. Warum haben die Olympischen Spiele gerade im Frauenfußball so einen besonderen Stellenwert?
Eigentlich genau deswegen, was ich gerade alles beschrieben habe. Es ist natürlich kein übliches Turnier, wie man es dann sonst kennt, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, sondern du triffst einfach gefühlt die ganze Welt und nicht nur deine Sportart, sondern eben auch andere. Und ja, für uns ist das einfach das Größte. Und ich glaube, wenn man viele Spielerinnen fragen würde, würden sie wahrscheinlich noch Olympia über eine Weltmeisterschaft oder auch eine Europameisterschaft stellen.
Apropos Europameisterschaft, ihr seid gerade, das dürfen wir verraten, in Österreich, habt zwei EM-Quali-Spiele vor euch. Kleiner Spoiler sozusagen, wenn dieser Podcast rauskommt, sind die Quali-Spiele schon gelaufen. Wir gehen davon aus, dass es natürlich zwei Siege sind. Deswegen sprechen wir aber heute jetzt nicht weiter ausführlich über eure beiden EM-Quali-Spiele, die jetzt anstehen. Das ist dann die nächste Reise, die sozusagen für euch ansteht. Jetzt auch noch auf der Road to Paris sind schon die nächsten Turniere wieder sozusagen vor den Augen. Letzte Frage nochmal zu Rio. Hast du auch eine Goldmedaille bekommen?
Also wir haben auch eine Goldmedaille bekommen und die hat bei mir auch einen besonderen Platz zu Hause. Ja, ich bin jetzt umgezogen, aber vorher lag sie immer noch in meinem Nachttischchen. Also immer schön in meiner Nähe. Aber ja, jetzt in meinem neuen Zuhause habe ich sie aufgehängt, damit ich auch immer einen Blick drauf werfe. Und das ist natürlich auch nochmal zusätzliche Motivation für die anstehenden Olympischen Spiele.
Wie ist denn generell deine Verbindung zu Olympischen Spielen, mal abgesehen von deiner persönlichen Karriere? Viele sagen, oh, Fernseher, früher, gerade so im Alter, man ist so 92 geboren vielleicht. Ich glaube, du bist 92 geboren, ne? Ich auch. Genau. Dann war man natürlich für Barcelona zu jung und dann 96 vielleicht auch und 2000 vielleicht auch noch, aber so 2004, 2008, da geht's dann meistens los mit den Erinnerungen. Hast du Olympia-Momente, die du noch so im Fernsehen in Erinnerung hast, besondere Sportereignisse? Ob es jetzt Usain Bolt war oder viele sagen Matthias Steiner, Gewichtheber. Gibt es so Momente für dich, die du immer im Kopf hast?
Jetzt konkret, an die ich mich jetzt noch erinnere, würde ich nicht sagen, aber ich habe es auf jeden Fall immer im Fernsehen geschaut. Und das war auch mit einer der schönsten Zeiten eigentlich, wenn Olympische Spiele waren, dann saß man immer irgendwie vorm Fernseher. Und das finde ich eben auch das Interessante, dass man vor allen Dingen auch mal Sportarten sehen kann, die vielleicht nicht so häufig auch gezeigt werden im Fernsehen. Und ich persönlich gucke es super gerne. Und da sind auch immer sehr viele Emotionen dabei. Aber jetzt, oder ich sage, okay, an diesen einen Moment kann ich mich jetzt so spontan nicht erinnern. Vielleicht, wenn ich nochmal was sehen würde, sicherlich. Aber so jetzt leider nicht, nein.
Man ist dann mal auf einmal großer Turnfan oder Ruderfan, ja. Oder was auch immer gerade läuft. Man ist einfach ja. Team Deutschland-Fan. Bei euch natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene, weil ihr dann sogar ein großes Team seid, so übergreifend, sportabendenübergreifend. Ja. Da freuen wir uns in Paris natürlich auch wieder sehr drauf, endlich wieder in Europa, vor der Haustür sozusagen. Ja. Hast du generell Momente in deiner Karriere, wo du sagst, die werde ich für immer in Erinnerung behalten? Sind das eher Erfolge? Sind das auch Misserfolge? Mhm. Was sind so Momente, die dir für immer im Kopf bleiben?
Also da fällt mir spontan, ja, in erster Linie erstmal auf jeden Fall die Siege ein. Ja, ich glaube, mein erster Titel war damals in der U-Mannschaft mit der U19 der Europameisterschaftstitel, aber dann vor allen Dingen auch ja mit dem FFC Frankfurt damals 2015, als wir die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, das hatte oder uns hatte damals auch niemand auf dem Schirm und wir waren auch im Finale. Ein Underdog gegen Paris haben wir damals gespielt und vor allen Dingen auch zu Hause in Berlin, also im eigenen Land ein Champions League Finale zu spielen, war schon großartig und dass wir das dann noch gewinnen konnten. Und damals haben wir auch vor, glaube ich, 25.000 Menschen schon gespielt. Und das ist heute immer noch viel, aber es war damals, glaube ich, auch die größte Zuschauerzahl, vor der ich jemals gespielt habe. Also ja, das war auch was ich niemals vergessen werde. Oder ja, selbst die Vize-Weltmeisterschaft in Japan war auch großartig, was ich da auch sehr beeindruckend im Halbfinale fand, war, dass wir wir haben gegen Japan gespielt und haben gegen Japan auch gewonnen und dass die Japaner oder die japanischen Fans und dann uns danach nicht irgendwie ausgepfiffen haben, sondern uns noch bejubelt haben. Also ich weiß noch, dass wir dann in der japanischen Kurve waren und sie uns einfach nur gefeiert haben. Also das sind auch so Momente, die gehen auch noch über den Fußball hinaus und das sowas vergisst man einfach nicht. Aber auch natürlich ja Spiele wie mit dem VfL Wolfsburg, wo wir aber dann deutlich verloren haben, aber im Camp Nou in Barcelona vor 90.000 Menschen. Also das hat man ja vor Jahren gar nicht für möglich gehalten, dass wir vor so vielen Zuschauern mal jemals spielen werden und vor allen Dingen auch in solchen Stadien. In Turin haben wir auch im Stadion gespielt oder im Wembley-Stadion. Also ich meine, das sind ja alles auch Stadien, die haben einfach eine Riesengeschichte und eine Riesenbedeutung. Und da war ja dann auch das EM-Finale in Wembley, was wir dann leider verloren haben. Aber trotzdem ein unglaubliches Erlebnis. Aber natürlich, also in erster Linie schießen einem dann die Erfolge eher in den Kopf, aber auch die Niederlagen, die natürlich einen auch sehr prägen und beeinflussen. Und da denke ich jetzt vor allen Dingen auch an das verlorene Champions League-Finale letztes Jahr in Eindhoven, was nämlich auch gar nicht so weit weg war, jetzt zum Beispiel auch von meinem Geburtsort in Belgien. Und vor allen Dingen bedeutet mir jetzt es immer sehr viel, wenn meine Familie im Stadion ist. Und ja, dann eben zu verlieren, das tat auf jeden Fall weh und ich glaube, das vergisst man so schnell auch nicht. Aber um vielleicht auch noch mit einem schönen Ergebnis zu enden, das Pokalfinale oder die letzten Jahre im Pokalfinale in Köln zu stehen, war für mich auch unglaublich, weil auch die ganze Familie da war. Es ist auch in Köln, ist auch nur eine Stunde von meiner Heimat entfernt und das bedeutet mir eigentlich so das Größte, wenn wirklich meine Familie da ist. Und ich weiß auch, wenn man verliert, dass sie trotzdem stolz sind, aber ich möchte denen natürlich dann auch immer was zurückgeben. Ich meine, sie verzichten das ganze Jahr auf einen so gut, dann will man sie einfach noch stolzer machen. Und wenn man dann mit einem Pokal und der Familie im Stadion in Köln steht, dann ist das einfach auch ein unglaubliches Gefühl und entschädigt irgendwie dann auch wieder alles und die Arbeit, die man dann natürlich dann auch immer hat, um so weit dann auch zu kommen.
Oder vielleicht diesen Sommer ja auch im Stadion in Paris. Für alle, die sich jetzt gewundert haben, Kathi, du bist geboren in Eupen, das ist in Belgien. Deine Mutter, ich will nichts Falsches sagen, sag du es lieber, deine Mutter ist Belgierin oder dein Vater? Genau. Einer von beiden, ne?
Meine Mutter ist Belgierin, mein Vater ist Deutscher und deswegen habe ich beide Staatsangehörigkeiten und kann deshalb auch für Deutschland spielen.
Wir sind froh, dass du dich nicht für das Team Belgien vor ein paar Jahren mal entschieden hast, sondern für das Team Deutschland. Wir haben auch auf der Content-Ebene auf unseren Social-Kanälen immer eine gute Freundschaft mit den Belgiern, aber wir sind froh, dass du bei uns im Team bist, das ist schon mal gut. Wird deine Familie auch im besten Fall in Paris sein? Habt ihr da schon Planungen? Weißt du da schon was?
Ja, also meistens planen wir nicht schon so weit im Voraus. Ich bin selber da auch ein bisschen abergläubisch, also klingt jetzt wie eine Floskel, aber ich schaue tatsächlich immer so von Spiel zu Spiel. Und das war jetzt auch bei dem Spiel jetzt in Aachen, wenn wir jetzt das Quali-Spiel in Aachen haben. Ich plane dann wirklich erst auch zum Beispiel die Tickets zu bestellen, wenn ich wirklich auch jetzt hier vor Ort bin bei der Nationalmannschaft. Also ich zögere sowas immer lange hinaus. Von daher, ich glaube, wenn es soweit sein wird und wir zu Olympia fahren, dass der ein oder andere dann meiner Familie oder meiner Freunde auch nach Paris kommen würde, weil es auch einfach nicht so weit ist.
Kurze Werbung, ihr wisst, was jetzt kommt, der Team Deutschland Paralympics Podcast.
Was Menschen mit welchen Einschränkungen in der Lage sind, Höchstleistungen zu bringen, das ist schon genial. Und Ja, ich kann immer nur sagen, es hat mich total geerdet und ich glaube, das tut meiner Psyche einfach gut. Und dass ich viel klarer geworden bin und nicht mehr so getrieben.
Vor kurzem haben wir mit Jessica von Bredow Werndl und ihrem Bruder Benjamin Werndl gesprochen, auch beides Reitsportler. Und jetzt ist Regine Mispelkamp zu Gast im Team Deutschland Paralympics Podcast. Seit 50 Jahren ist sie dem Reitsport verfallen. Als sie 2013 die Diagnose Multiple Sklerose bekommt, ist das zuerst ein Schock. Neben Existenzängsten machen ihr aber auch Reaktionen aus ihrem Umfeld zu schaffen. 2018 macht sie dann den Schritt in den Parasport und ist direkt erfolgreich. Im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht sie über die besondere Reitkulisse in Paris, wie der Parasport sie geerdet hat und wie wichtig der Reitsport für ihr Leben und ihre Gesundheit ist. Also, wie immer, persönliche Empfehlung, hört dort rein. Auch das Team Deutschland Paralympics ist auf der Road to Paris. Am 28. August geht es da los. Der Podcast ist die perfekte Vorbereitung. Reinhören und abonnieren. Hier geht's jetzt weiter mit Fußball-Nationalspielerin Kathi Hendrich. Werbung Ende. Da kommen wir gleich noch drauf. Ihr seid wie in Rio ja auch nicht direkt in Rio, beziehungsweise in Paris, sondern ihr hättet Spiele erstmal in Marseille und Saint-Étienne, glaube ich. Lass uns mal ganz kurz auf Horst Rubesch eingehen, weil so zumindest von außen nimmt er natürlich bei euch eine besondere Rolle ein. Einerseits als Trainer, als Interimstrainer, der euch jetzt noch bis Paris begleiten wird. Danach kriegt ihr den, ich glaube, Christian Wück als neuen Trainer, genau. Ja. Aber Horst Rubesch wird euch bis dahin begleiten, also dieses Olympia-Märchen hoffentlich auch mit euch bestreiten. Was macht den Menschen als Trainer besonders?
Ja, Horst ist ein Trainer, der vor allen Dingen auch über die Emotionen kommt. Also er ist halt auch jemand, der uns stark redet, aber nicht im Sinne von, ich hau jetzt hier ein paar Floskeln raus und ihr fühlt euch gut, sondern er bleibt schon auch bei der Wahrheit. Und er ist jetzt auch nicht so, dass er uns nur Honig um den Mund schmiert, sondern er sagt auch ganz klar, was er von uns erwartet. Und wenn es eben nicht läuft, dann wissen wir auch, was passiert, weil dann kann er auch anders und zeigt uns dann aber auch genau die Fehler auf und zeigt, was nicht gut war und dass wir das einfach auch besser machen müssen, dass er das von uns erwartet, dass wir die Nationalmannschaft sind und er eben entsprechende Erwartungen auch an uns haben kann. Aber vor allen Dingen kauft man es ihm auch ab, weil es authentisch ist. Und ja, er sagt auch, wir sind in der Lage, noch viel besser zu sein. Wir müssen es halt einfach abrufen. Und ich finde so, ja, die Mischung einfach. Einerseits uns stark zureden, auf der anderen Seite aber auch klar zeigen, was nicht funktioniert oder wie es dann auch vor allen Dingen besser funktionieren kann, macht er, finde ich, richtig gut. Und er ist einfach auch ein Mensch mit einem großen Herz. Also du kannst ja auch dich neben dem Fußball oder auch mal über andere Themen mit ihm unterhalten. Er hat immer sehr viele Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Also wenn man mit ihm auch am Tisch sitzt, dann hört er eigentlich auch nicht mehr auf zu reden und alle schauen ihn nur an und gucken ihm zu. Kann ich ja jetzt auch sagen, war auch ein Grund, warum ich eben ein bisschen später kam zum Podcast. Es ist dann schwer, ihn zu unterbrechen. Man möchte es auch einfach nicht, weil es, wie gesagt, einfach auch sehr spannend ist. Und natürlich wäre es auch ein bisschen unhöflich. Aber nein, er ist ein sehr inspirierender Mensch, war selber ja auch ein großartiger Fußballer. Und ich glaube, das alles zusammen macht ihn ja einen sehr, sehr guten Trainer. Und du bist auch auf dem Platz und möchtest auch für ihn vor allen Dingen gewinnen.
Was erzählt Horst Rubesch so über Olympische Spiele? Du hast es vorhin auch schon erwähnt, er war ja schon mal für die Männer dabei.
Ja, eigentlich genau das, was ich auch sage. Also er schwärmt auch in den höchsten Tönen und sagt, ja, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich für jeden Einzelnen, da mal hinzufahren und das zu erleben. Und er war ja auch recht erfolgreich mit seiner Mannschaft und spricht dann auch immer vom Deutschen Haus oder auch vom Olympischen Dorf. Und ja, eigentlich genau die Sachen, die ich eben auch schon erzählt habe, erzählt er auch sehr gerne.
Vielleicht könnt ihr dann, du, Horst Rubesch, Alex Popp und die, ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind, wenigen, die von 2016 noch dabei sind, so eine besondere Achse bilden, die dann die neueren Kolleginnen abholen und da so einen gewissen Flair entfachen, der dann vielleicht bis nach Paris ja führt. Ich habe das erzählt, wir sagen ja sozusagen immer zum Quali-Prozess vor den Olympischen Spielen, eigentlich nennen wir immer Road to Paris, du hattest das auch in deinem Post erwähnt, ihr habt dann eigentlich sogar noch in Frankreich eine Road to Paris, weil ihr wie gesagt erst in Marseille spielt, aber davor wird wahrscheinlich wieder erstmal nominiert. Wie sieht deine persönliche Road to Paris jetzt bis Paris beziehungsweise bis zu den Olympischen Spielen aus. Ihr habt Länderspiele, du hast noch Vereinsspiele, einige wahrscheinlich auf dem Zettel und dann ist irgendwann wahrscheinlich eine Nominierung.
Genau, also eigentlich fängt die Vorbereitung jetzt schon an oder hat schon längst angefangen. Das sagt Horst uns auch. Jetzt geht's schon los. Das wird so schnell gehen jetzt auch. Und eben, ja, ich konzentriere mich in jedem Training. Ich gebe in jedem Training Gas und fokussiere mich dann auf das anstehende Spiel, was wir dann als nächstes haben. Und mache eigentlich dann auch nichts anderes als sonst auch immer. Aber ich versuche wirklich im Hier und Jetzt dann auch zu leben und trotzdem, ja, das ferne Ziel dann mit Olympia immer wieder im Hinterkopf zu haben, sich auch immer wieder bewusst zu machen, warum gehe ich jeden Tag zum Training, ja, das große Ziel wirklich vor Augen zu haben. Aber ja, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, habe ich noch andere Ziele mit dem Verein oder auch jetzt mit der Nationalmannschaft, eben die Quali-Spiele. Und da, glaube ich, fährt man gut damit oder ich persönlich fahre gut damit, wirklich von Tag zu Tag zu schauen und von Aufgabe zu Aufgabe und jetzt nicht schon zu sehr an Olympia zu denken, sondern sich kleine Ziele immer wieder zu setzen. Und dann eben, ja, warten, bis es dann soweit ist.
Ohne zu sehr an Olympia zu denken, die Gruppe wurde schon ausgelost für den DFB, für die DFB-Frauen, für euch. Australien, USA und eine afrikanische Mannschaft, Sambia oder Marokko. Nur mal so ganz grob eine Einschätzung für Leute, die sich vielleicht auch nicht so gut mit Frauenfußball auskennen. Was ist das für eine Gruppe? Wie stehen da die Chancen?
Eine sehr, sehr starke Gruppe. Also USA, ja, zeichnet einfach eine enorme Physis aus. Also es ist wirklich spielen, gehen und laufen bis zum Umfallen und auch körperlich sehr stark immer. Also es ist mega anstrengend, gegen die USA zu spielen. Waren ja jetzt auch dann mehrere Jahre hintereinander Weltmeister. Dann Australien, vor allen Dingen jetzt auch bei der letzten WM wirklich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Haben, glaube ich, da auch nochmal sehr viel Selbstvertrauen im eigenen Land bei der WM dazu gewonnen. Auch eine spielstarke Mannschaft, auch athletisch. Also deswegen auch ein sehr schwieriger und starker Gegner. Und ja, bei den afrikanischen Mannschaften, die sind auch immer sehr unangenehm, weil sie auch sehr, sehr laufstark sind, sehr physisch spielen. Und von daher, ja, keine leichte Gruppe. Aber ich glaube, wir brauchen uns auch nicht zu verstecken. Natürlich müssen wir auch noch sehr viel an uns arbeiten und uns immer noch auch steigern. Aber am Ende musst du sowieso dann diese Gegner auch schlagen, wenn du von einer Medaille sprichst. Und ich, ja, finde es jetzt schwierig, irgendwie zu sagen, weil viele auch gesagt haben, oh, so eine starke Gruppe und das wird schwer. Natürlich wird es schwer, aber das hat im Vorfeld meistens auch nicht so viel zu bedeuten, weil bei der Weltmeisterschaft haben alle gesagt, wir hätten die leichteste Gruppe oder eines der leichtesten Gruppe und wir sind in der Vorrunde ausgeschieden. Von daher bin ich jetzt auch kein Freund davon, im Vorfeld jetzt irgendwie schon irgendwelche Prognosen zu stellen. Aber klar, wir müssen bei 100% sein, jeder Einzelne und auch als Team. Und dann wird es schwer, aber nicht unmachbar.
Nicht unmachbar. Ich erspare dir jetzt die Prognosenfragen, was du dir wünschst und wie weit es geht. Ich glaube, klar wünscht sich jeder Sportler, jeder Leistungssportlerin Erfolg und im besten Fall natürlich die Goldmedaille. Das erspare ich dir mal. Aber glaubst du, dass mit einem so einem Turniermodus, wo die Stimmung stimmt, so einem mit dem richtigen Flair, meinte ich vorhin, glaube ich schon, dass ihr zu einer Medaille fähig wärt?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn ich so nicht denken würde, dann bräuchten wir, glaube ich, dann auch nicht hinzufahren. Aber um es in Horst Worten zu sagen, es macht keinen Sinn, da hinzufahren und nichts zu holen. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Und ja, mit dem Bewusstsein, dass es alles andere als leicht wird. Man hat ja vor allen Dingen auch innerhalb von wenigen Tagen viele Spiele. Und da geht es halt echt auch darum, dass man sich so auf den Punkt genau fit hält, dass man eben auch in der kurzen Zeit so viele Spiele auf höchstem Niveau bestreiten kann. Ja, und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt.
Ich habe übrigens gerade mal nebenbei geguckt, du hast gerade von großen Stadien gesprochen. In Marseille würden zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei den Olympischen Spielen ist, aber aktuell 67.000 reinpassen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es auch ausverkauft ist während der Olympischen Spiele. Also auch da erwartet euch eine große Bühne. Apropos große Bühne, ist Eröffnungsfeier eigentlich ein Thema für dich, für euch? Du sagst es, ihr habt einen engen Spielplan. Hättest du Lust, da dabei zu sein? Die ist natürlich in Paris.
Sehr gerne. Also wenn wir theoretisch die Möglichkeit hätten, dann wäre ich gerne dabei. War jetzt in Brasilien bei der Eröffnungsfeier nicht, aber dafür dann bei der Abschlussfeier. ich habe wirklich alles, glaube ich, mitgenommen, was man bei Olympia mitnehmen kann, und war dann auch wirklich bis zum letzten Tag. Wir wurden ja auch am Ende auf unterschiedliche Flieger aufgeteilt, weil nicht alle Athleten in einen Flieger gepasst haben. Deswegen gab es verschiedene Maschinen, und ich war dann wirklich bis zum letzten Tag da. Unsere Maschine ist sogar dann auch noch ausgefallen, war dann eben auch noch an der Copacabana, habt ihr auch noch gesehen. Ja, war wie gesagt auch bei der Abschlussfeier, da hat es leider geregnet, es war ein bisschen kalt, aber auch das gehörte einfach dazu, und ich bin froh und habe es auch nicht bereut, dass ich noch so lange geblieben bin.
Ich habe natürlich schon mal geguckt, das erste Spiel von euch wäre am 25.07. und die Eröffnungsfeier ist am 26.07. Ihr habt dann erst am 28.07. wieder ein Spiel. Vielleicht, wenn man mit Horst redet, klappt das irgendwie, dass ihr bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnt in Paris. Die findet nämlich sogar auf der Seine statt, also auf dem Fluss mit verschiedenen Booten. Also sogar gar nicht so eine Art klassische Eröffnungsfeier. Ich glaube, es wird ganz besonders, worauf man sich freuen kann. Vielleicht kannst du da auch schon mal bei Horst ein bisschen Werbung machen, dass ihr dann auch dabei seid.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig, wie das erste Spiel schon laufen wird. Und dann wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie weit der erste Spiel auch dann auch von Paris entfernt sein wird. Das wird wahrscheinlich dann auch noch eine Rolle spielen. Aber ich kann es ja schon mal fallen lassen. Aber dann werden wir wahrscheinlich auch erst spontan und vor Ort erfahren, ob wir dann zur Eröffnungsfeier fahren oder eben nicht.
Kathi, das waren super viele, super spannende Geschichten. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr überhaupt, dass die DFB-Frauen dabei sind. Ich hoffe, dass du dabei bist und wir irgendwie eine ganz tolle Geschichte in Paris oder erstmal in Marseille erzählen können und dann in Paris auf der Road to Paris in Frankreich. Letzte Frage, du hast es vorhin gesagt, der Stellenwert von Olympia ist für einige Spielerinnen sicherlich höher als eine EM oder eine WM. Wie ist es für dich persönlich? Wo stehen Olympische Spiele für dich?
An sich finde ich das immer schwierig, eine Reihenfolge festzulegen, aber in dem Fall muss ich ja jetzt in Anführungszeichen, und dann würde ich Olympia auf jeden Fall auch auf Platz 1 setzen. Dann eine Weltmeisterschaft und dann eine Europameisterschaft. Einfach von der Dimension und von der Größe her wäre so meine Reihenfolge.
Kathi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis Paris.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war's mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das Deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris. Aber nicht nur für die Fans. Ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3 Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern. Alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich also. Und das Ganze findet statt im Stade Jean Bouin. Das ist zwischen dem Roland-Garros-Tennispark und dem Parc des Princes, wo dann auch Fußball gespielt wird zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus. Das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann ja die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Und wer da auf einmal ja den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so aus dem TV kennt, oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins Deutsche Haus. Also, schaut euch beides mal an. Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei. www.teamdeutschland.de. Einfach ganz oben im Header schauen. Da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns 5 Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles 3. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien @teamdeutschland oder ihr habt einen Gästewunsch, auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß, sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch.
Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.